Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Am 12. Mai 2010 verkündete der damalige spanische Ministerpräsident Zapatero im Parlament drastische Sparmaßnahmen. Es waren 2 Minuten, die das Land veränderten, titelte damals die Zeitung El País. Daraus hier 11 Sekunden.
Asumo esa responsabilidad y me comprometo a fondo con ella. La situación es difícil y sería insensato ocultarlo.
Ich übernehme Verantwortung und setze mich voll und ganz für sie ein. Die Lage ist schwierig und es wäre töricht, das zu verbergen, sagt José Luis Zapatero. Marc Dugge, unser Korrespondent in Madrid, das ist jetzt gut 10 Jahre her. Was war das für eine schwierige Lage, in der sich Spanien damals befand?
Naja, Spanien war tatsächlich tief in eine Wirtschaftskrise gerutscht damals. Über Jahre hinweg hat es einen Bauboom in Spanien gegeben. Alle Welt hat in Immobilien investiert, was damals hohe Renditen versprochen hat. Die Menschen haben sich enorm privat verschuldet. Und viele in Spanien haben die Schule und auch die Uni geschmissen, um im Bausektor Geld zu verdienen. Aber das Ganze war eben eine Blase, die dann geplatzt ist. Das hat Banken in eine Schieflage gebracht, die dann mit Staatsgeld geschützt werden mussten. Das war anders als in Griechenland oder Portugal, wo ja die Regierungen, die Länder überschuldete Haushalte hatten. Das war in Spanien anfangs nicht der Fall. Aber die Effekte waren dann doch ganz ähnlich. Also das Staatsdefizit ist enorm gestiegen und die Arbeitslosigkeit auch von 8% im Jahr 2007 auf 26% im Jahr 2013. Da kann man schon dran erkennen, wie dramatisch diese Krise verlaufen ist.
Und als Konsequenz dieser Wirtschaftskrise folgten die schärfsten Einschnitte in das soziale Netz in der 35-jährigen Geschichte der spanischen Demokratie. Wie die FAZ das damals schrieb oder wie Zapatero es nannte, er ergriff harte und schmerzliche Maßnahmen. Was waren das denn für Maßnahmen?
Also da wurden Gehälter im öffentlichen Dienst gekürzt, es gab eine Nullrunde für Rentner, Stellen wurden abgebaut im öffentlichen Dienst, staatliche Investitionen verringert, auch die Entwicklungshilfe, die Mehrwertsteuer wurde deutlich erhöht von 16% auf 18%. Das war so der Anfang und dann gab es einen Regierungswechsel, die Konservativen kamen an die Macht mit Mariano Rajoy und der hat dann alle Kraft in eine Arbeitsmarktreform gelegt, die dafür gesorgt hat, dass Menschen leichter befristet angestellt werden konnten, als das bisher der Fall war und auch leichter gekündigt werden konnten. So, also, dass der Arbeitsmarkt flexibilisiert wurde, wie es dann so schön heißt. Das Ganze geschah natürlich unter heftigem Protest der Linken, aber es könnte auch dafür gesorgt haben, dass sich tatsächlich die Lage in den darauffolgenden Jahren dann in Spanien etwas stabilisiert hat.
Das heißt, die meisten Spanier haben diese Maßnahmen am eigenen Leib sehr deutlich spüren können und Sie erwähnten gerade, das Sparpaket hatte dann tatsächlich Erfolg.
Ja, also inwieweit dieser Erfolg dann wirklich begründet ist, ob man da wirklich von einem Erfolg sprechen kann und von den richtigen Maßnahmen sprechen kann, darüber streiten sich bis heute die Geister. Das sorgt auch für Polemik, übrigens jetzt auch gerade in der Corona-Zeit. Zum Beispiel diese besagte Arbeitsmarktreform, die würden manche Linke gerne wieder abschaffen, etwa in der Linkspartei Podemos, aber auch manche in der Sozialistischen Partei. Und da hat in den vergangenen Wochen ein Papier für sehr viel Aufregung gesorgt, in dem es hieß, dass sich also die Sozialisten zusammen mit Podemos und der Partei Bildu aus dem Baskenland dafür einsetzen würden, diese Arbeitsmarktreform wieder komplett abzuschaffen. Die Regierung musste damals Stimmen von Bildu bekommen, um einen Alarmzustand nochmal zu verlängern. Sie war also auf diese Stimmen angewiesen und da hat man sich dann eben auf diese Kompromissformel geeinigt. Das gab dann aber so viel Aufregung. Die Wirtschaftsministerin, die aus dem rechten Flügel der Sozialisten kommt, ist dagegen eingeschritten und die Konservativen haben geschäumt. Also letztlich wurde das dann wieder ad acta gelegt, dieser Plan. Aber das zeigt schon, wie unbeliebt diese Maßnahmen auch heute noch sind.
Der sogenannte Alarmzustand in Spanien soll ja bis Ende Juni verlängert werden, also das Ausnahmerecht. Stehen in der Wirtschaft immer noch ausnahmslos auch in Spanien alle Räder still?
Nein, die Wirtschaft läuft wieder an. Das geht ja hier nach Phasen. Also in einigen Landesteilen können schon beispielsweise Restaurants wieder mit Innenbereichen öffnen. In Madrid und Barcelona, die ja von der Corona-Krise sehr heftig betroffen waren, ist das noch nicht der Fall. Hier haben beispielsweise auch Fitnessstudios noch geschlossen oder Kinos. In anderen Teilen des Landes sieht das schon anders aus. Also es ist ein langsames Wiederhochfahren. Und es ist schon auch schön zu sehen, wie die Stadt Madrid beispielsweise hier wieder langsam zum Leben erwacht.
Und was für Auswirkungen hat dieser mehrmonatige Lockdown? In Spanien war das ja eine der strengsten Ausgangssperren weltweit. Was für Auswirkungen hat das zum Beispiel für die Gastronomie? Gut, sie lebt jetzt wieder auf, aber sie war lange geschlossen. Für die Landwirtschaft und zum Beispiel auch für den Tourismus, der für Spanien ja sehr wichtig ist.
Genau, also der Tourismus und die Autoindustrie, das sind zwei sehr wichtige Branchen in Spanien und da knallt das natürlich total rein, so eine Corona-Krise. Und wenn wir uns die Zahlen und die Erwartungen angucken, die da auf Spanien jetzt zukommen, also die Arbeitslosenzahlen derzeit fast 3,9 Millionen Arbeitslose, jetzt im April noch, also enorm gestiegen, jetzt nochmal im Mai um 0,7%. Die Zentralbank von Spanien erwartet, dass die Wirtschaft in diesem Jahr zwischen 9,5 und 12,4% schrumpfen könnte. Also das sind schon alles ziemliche düstere Szenarien, auf die sich Spanien da einstellen muss. Und gerade eben auch die Gastronomie und der Tourismussektor, die haben natürlich heftig Druck gemacht, dass jetzt die Regierung voranschreitet und es auch wieder möglich macht, dass Touristen ins Land kommen können. Das soll ab 1. Juli, heißt es, wieder der Fall sein, dass dann wieder auch Touristen etwa aus Deutschland nach Spanien kommen können, um diese Tourismussaison etwas zu retten, die ja schon sehr, sehr angezählt ist. Also man geht davon aus, dass nur die Hälfte der Hotels beispielsweise öffnen werden im Sommer und dass die Auslastung bei vielleicht 25% liegen wird, wo sie normalerweise bei 80-90% liegt. Das ist sehr, sehr dramatisch für die Industrie und insofern hat die Regierung auch schon versprochen, diese Industrie auch weiterhin zu stützen. Es soll weitere Hilfspakete geben, beispielsweise auch mit Bürgschaften für die Unternehmen, mit Förderung für den nationalen Tourismus, um den auch wieder anzukurbeln, dass Spanier hier im Land Urlaub machen können. Aber ganz klar, es wird wohl ein schwarzer Tourismussommer werden.
Das heißt, wenn Sie von Hilfspaketen sprechen, es gab während dieser Durststrecke des Lockdown Unterstützung von staatlicher Seite für die Wirtschaft?
Ja, die gab es. Also es gab erstmal ein Hilfspaket von rund 200 Milliarden Euro, das Ministerpräsident Sanchez schon sehr früh angekündigt hat. Viele Menschen gingen in Kurzarbeit. Immer noch sind es rund 3 Millionen Spanier, die sich derzeit in Kurzarbeit befinden. Und das sorgt sicherlich dafür, dass diese Krise jetzt im Moment noch nicht so reinschlägt. Wir müssen gucken, wie sich das dann im Laufe der Zeit weiterentwickeln wird. Es könnte sein, dass wir tatsächlich dann eine Welle von Insolvenzen haben werden, wenn die Krise dann schon wieder etwas abflaut. Das ist ja meistens so, dass sie dann erst richtig sich zeigt, wenn wirklich den Unternehmen die Luft ausgegangen ist, wenn sie kein Eigenkapital und keine Liquidität mehr besitzen. Und das will man natürlich gerne vermeiden, eben mit diesen staatlichen Stützungsmaßnahmen.
Viele, gerade junge Spanier, haben sich von der letzten Krise noch gar nicht erholt und stecken jetzt schon wieder in der nächsten. Man nennt sie auch eine verlorene Generation. Wie sieht es aus mit Jugendarbeitslosigkeit, von der Spanien ja traditionell betroffen ist?
Ja, da sieht es weiterhin ziemlich düster aus. Also gerade eben junge Spanier, die schon von der ersten Krise so stark betroffen waren, dass sie erstmal keinen guten Job gefunden haben oder wenn sie einen Job gefunden haben, dass der eben dann befristet war, sehr schlecht bezahlt, 1000 Euro auf das höchste der Gefühle, dann eben nur 3-6-monatige Verträge. Die kommen jetzt quasi vom Regen in die Traufe. Es ist für sie zum zweiten Mal sehr schwierig, einen guten Job zu finden. Insofern bleibt das Thema aktuell, das Thema der Jugendarbeitslosigkeit, und wird Spanien auch weiterhin beschäftigen.
Wie geht es den Spaniern ganz allgemein, der Bevölkerung, in diesen Tagen wirtschaftlich? Beim Einkaufen, auf dem Markt, ist genug Geld da?
Man merkt es noch nicht so sehr, dass die Krise da ist, wenn man in die Märkte geht, in die Supermärkte geht. Die sind weiterhin voll. Auch die Terrassen der Bars füllen sich wieder, seit sie aufhaben können. Diesen Moment haben viele Spanier herbeigesehnt, dann endlich wieder ja einen Kaffee auf der Terrasse trinken zu können, abends zusammenzusitzen, wenn auch in gewisser Distanz. Und aber nichtsdestotrotz, also es zeigt sich an anderen Stellen, dass da ein Problem wächst. Man spricht von sogenannten Hungerschlangen hier in Spanien. Also es gibt eben mehrere Armenküchen, die teilweise von Pfarrgemeinden organisiert werden oder von der Caritas, wo die Schlangen immer länger werden. In diesen Schlangen sind viele Lateinamerikaner, auch Afrikaner, Marokkaner, Marokkaner, aber eben auch sehr viele Spanier. Menschen, die sich jetzt in den letzten Jahren nach der Krise mit Gelegenheitsjobs und im informellen Sektor mit Schwarzarbeit irgendwie über Wasser gehalten haben. Das Geld reichte, um die Miete zu bezahlen. Jetzt reicht es eben nicht mehr und deswegen muss man tatsächlich davon ausgehen, dass viele Spanier demnächst große Probleme haben werden, weiterhin unterzukommen, ihr Essen zu bezahlen, und alles hofft darauf, dass eben das öffentliche Leben wieder so anläuft, dass auch diese Menschen wieder einen Job finden können.
Der sozialistische Ministerpräsident Sanchez hat vor anderthalb Wochen davon gesprochen, dass das ja ein Spanien mit Narben sei, die von der vergangenen Wirtschaftskrise noch offen seien. Wie schlägt sich Sanchez in der Krise?
Also kommt natürlich darauf an, wen man fragt. Viele Konservative sagen, es ist fatal, wie sich diese Regierung in dieser Krise geschlagen hat. Sie hätte viel zu spät auf diese erwartbare Krise reagiert, eben indem sie beispielsweise am 8. März noch eine große Demonstration zugelassen hat für die Rechte von Frauen, für Gleichberechtigung. Da waren auch viele Minister und Ministerinnen mit dabei. Einige sind in den Tagen darauf auch krank geworden, am Coronavirus erkrankt. Ob es nun daran lag, weiß man natürlich nicht. Aber da sprechen eben viele in der konservativen Opposition von Verantwortungslosigkeit, von Planlosigkeit, auch von einem chaotischen Management, was dann die Regelung für Kurzarbeit angeht. Viele Unternehmen wussten nicht, wie müssen sie sich jetzt eigentlich organisieren, was haben sie für Rechte und Pflichten. Und da gab es eben auch in den Leitlinien ziemlich viele Widersprüche. Das alles ist den Regierenden in den vergangenen Wochen wirklich hier um die Ohren geflogen. Viele Konservative haben mobil gemacht, auch gerade die rechtsextreme Partei Vox hat zu großen Protesten aufgerufen in mehreren Städten. Abends um 21 Uhr standen dann Menschen mit Kochtöpfen auf der Straße, auf die sie dann heftig eingeschlagen haben, um ihren Protest gegen die Regierung zu bekunden, um deren Rücktritt zu fordern. Allerdings muss man natürlich auch sagen, viele Regierungen in Europa haben vergleichsweise spät auf diese Krise mit harten Maßnahmen reagiert. Das hat, glaube ich, viele am Anfang überfordert, wenngleich das wohl noch aufzuarbeiten sein wird, was da wirklich gelaufen ist und ob die Entscheidungen, die dann getroffen wurden, wirklich die richtigen und nötigen auch zu den jeweiligen Zeitpunkten waren.
Was hält man denn in Madrid von dem Aufbauplan der Europäischen Kommission, den Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor einer Woche in Brüssel vorgeschlagen hat? Es heißt ja, vor allem Spanien würde auch neben Italien davon profitieren.
Ja, da wurde sehr, sehr positiv aufgenommen von der spanischen Regierung. Spanien hat ja anders als Italien nicht so sehr Druck gemacht bei diesem Thema, schon auch, aber nicht so öffentlich. Italien war quasi der lauteste Verfechter von sogenannten Eurobonds, also von einer Vergemeinschaftung der Schulden der Europäischen Union. Spanien hat das auch so gesehen, sie aber nicht so kompromisslos vertreten, diese Forderung. Nichtsdestotrotz ist man jetzt eben sehr, sehr froh, dass gerade eben auch Berlin nachgegeben hat, dass die deutsche Bundesregierung, dass Kanzlerin Merkel sich auf dieses Paket eingelassen hat und gewissermaßen über ihren Schatten gesprungen ist, um eben auch den besonders betroffenen Regionen in Europa besonders stark zu helfen. Und insofern wird das hier als Erfolg der Regierung verkauft und es wird allgemein auch als Erfolg von Europa gesehen. Ministerpräsident Sanchez sieht sich bestärkt darin, dass er mit seinen Forderungen richtig gelegen hat und dass tatsächlich die Europäische Union dann beigedreht hat und sich hat überzeugen lassen.
Wenn wir ein Fazit ziehen, 10 Jahre nach Zapateros Radikalkur für die spanische Wirtschaft, war das alles für die Katz? Nach dem Lockdown folgt jetzt der Knockdown, also vielleicht sogar eine Rezession, oder Sie erwähnten, dass es noch eine Weile braucht, bis man das auch wirklich feststellen kann?
Also ich glaube, es gibt sich ein gemischtes Bild. Also viele große spanische Unternehmen gehen jetzt gesünder in diese Krise rein als beim letzten Mal. Sie haben keine sehr hohe Unternehmensverschuldung, anders als in anderen Ländern, wie etwa Frankreich oder in den USA. Bei den kleinen Unternehmen mag das anders sein. Da wird es sicherlich teilweise eng werden. Der Staat kann Unternehmen auch nicht so stützen, wie das in Deutschland der Fall ist. Also diese massiven Hilfsprogramme für große deutsche Unternehmen, diese staatlichen Stützungsmaßnahmen, etwa für die Lufthansa, solche Dinge kann Spanien nicht machen. Insofern muss man sehen, ob es dann im Laufe der Zeit vielleicht tatsächlich zu Wettbewerbsverzerrungen sogar kommen kann, indem deutsche Unternehmen gestärkt aus dieser Krise rausgehen und spanische eben doch nochmal umso schlechter. Muss man sehen. Private Haushalte, da bin ich ein bisschen skeptischer. Ich glaube, die hatten bei der letzten Krise tatsächlich noch ein bisschen Puffer. Die hatten noch ein bisschen was auf dem Konto. Und da konnte die Familie auch mit einspringen, wenn der Sohn oder der Enkel in finanzielle Nöte kam, weil die Großeltern einfach noch eine gute Pension hatten. Mal sehen, wie das dieses Mal ist. Viele sagen, dass diese Decke, diese Matratze an Geld sozusagen jetzt eben nicht mehr so dick ist und es dann dieses Mal auch spanische Haushalte umso stärker treffen kann.
Herzlichen Dank Ihnen für diese Informationen. Marc Dugge in Madrid.
Gerne.
Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.